Und es ist eben nicht irgendwie nur meine Idee oder meine Sehnsucht, das genügt nicht. Es sagt, ich wäre gerne Priester, das genügt nicht für eine Berufung. Das ist nicht nur meine Idee, sondern Gott will das auch. Also es ist wirklich ein Anruf, der von Gott, eine Initiative, die von Gott auch ausgeht.
Hallo, Corbinian, schön, dass du da bist.
Hallo Stefanie, danke für die Einladung.
Ja, voll cool. Ich freue mich, dass wir heute ein so schönes Thema haben wie deinen Weg mit Gott. Aber bevor wir dazu kommen, ich stelle ganz gern so ein paar Einstiegsfragen, die ganz lustig sind. Allererstens sind wir beide aus Bayern. Das ist schon mal eine Sache, eine sehr wichtige Sache, die uns verbindet.
Ja,
Deine
das ist
schöne.
voll, also kann ich nur bestätigen. Also auch wenn ich überall in der Welt bin, die bayerische Identität, die
Ja.
wird mir immer bleiben
Ja,
oder
eben.
uns, glaube ich, immer
Ja,
bleiben.
voll. Und da sind wir schon bei dem, was ich dich eigentlich, weil ich habe so überlegt, was kann ich dich als Einstiegsfrage fragen? Und oft stelle ich so ein bisschen blöde Fragen, wie zum Beispiel, was wärst du für ein Tier? Aber ich habe mir gedacht, was ist eine Kindheitserinnerung von dir, die du voll liebst, an die du gern denkst?
Also ich nehme jetzt einmal, was mir so durch den
Ja.
Kopf kommt. Hatte früher einen Hund, als ich
Ja.
so ein kleiner Junge war, und bin oft mit dem in die Wiesen oder in den Wald gegangen und habe mich einfach hingesetzt und habe irgendwie so die Schönheit der Berge und so
Ja.
betrachtet. Und der Hund war da. Es war irgendwie so ein bisschen ein Freund.
Ja.
Und also ja, ich bin so am Alpenrand aufgewachsen. Das ist mir echt dieser Blick auf die Berge. Das war schon immer irgendwie etwas, was sich sehr stark eingebrannt hat in
Ja.
meinem Gedächtnis.
Ich finde auch irgendwie, Landschaft prägt einen mit. Also wenn man so die Berge kennt, das ist irgendwie, macht auch was mit dir innerlich, wenn man so diese Weite und diese Größe kennengelernt hat. Voll schön. Das war auch schon der Einstieg. Du hast schon
Gut,
überstanden.
sehr gut.
Jetzt kommen wir zu dem, wo du eh wusstest, dass es drum gehen wird, nämlich um deine Geschichte und wie du so, weil du, ich weiß von dir, du warst nicht immer gläubig. Das ist für dich ein bisschen ein Weg gewesen. Kannst du uns mal so in die Anfänge mit reinnehmen, wie das überhaupt losgegangen ist, dass du so auf die Suche gegangen bist?
Ja, gerne. Also aufgewachsen bin ich in der Nähe von Chiemsee in Bayern.
Ja.
Und meine Eltern sind so ein bisschen katholisch aus, oder meine Familie aus, naja, Kultur halt so. Das bei uns im Dorf waren fast alle katholisch und deswegen wurde ich getauft und habe auch die Firmung gemacht, aber oder Firmung empfangen, aber das hat irgendwie für mich überhaupt null persönliche Beziehung zu Gott geweckt oder hervorgerufen, sodass ich halt dann auch auch den Glauben nicht mehr praktiziert habe und oder geschweige denn einen gehabt hatte. Also von dem her so war da einfach irgendwie innerlich überhaupt nichts da und habe dann eigentlich während meiner Jugendzeit auch gedacht, ja, die Leute, die an Gott glauben, sind für mich ein bisschen blöd, würde ich sagen. Und ich hatte eine ziemlich interessante Erfahrung. Als ich 17 Jahre alt war, bin ich krank geworden und ich hatte eine Herzmuskelentzündung und es war schon am Anfang dann ein bisschen kritisch so. Ja, werde ich da durchkommen? Wird das gut gehen? Werde ich überleben, so ungefähr? Ein bisschen auch. Hätte schon sterben können dabei. Und diese
Krass.
Krankheit war eigentlich, würde ich so im Nachhinein sagen, das Beste, was mir je hätte passieren können. Und zwar deshalb, weil das hat mich irgendwie distanziert von meinen Freunden oder ich würde eher sagen von einer gewissen Clique, wo halt jeder der Coolste sein wollte. Und ich habe so durch diese Distanz mit Länge, also ich war 1,5 Jahre krank, mehr zweimal länger im Krankenhaus. Und das hat mich einfach so distanziert und da sind mir die Augen aufgegangen über mein eigenes Leben. Und ich habe mir gedacht und ich habe gemerkt, ja, wenn ich jetzt sterbe, dann habe ich eigentlich das Leben nicht gefunden. Und dann habe ich habe einfach gemerkt, dass so dieser Lebensstil mit Partys, Alkohol und so weiter, der macht mich überhaupt nicht glücklich. Dann habe ich entschieden, so da im Krankenhaus, also ich will mein Leben ändern. Aber ich hatte keine Ahnung, wie. Also was ist denn der Weg, der zum Glück führt? Dann habe ich mir gedacht, naja, vielleicht eben, ich darf nicht so große Sehnsüchte haben und kümmere dich um dein kleines Leben, gib dich zufrieden mit deinem kleinen Leben, vielleicht einen kleinen Job, vielleicht ein Haus, vielleicht eine Familie, so, aber ja, nicht so, sei nicht so, weiß ich, die so ein bisschen, genau, ambitioniert so. Und dann habe ich mir gedacht, naja, bis ich jetzt etwas Besseres weiß, gehe ich mal in diese Richtung und habe in erster Linie erstmal mich auf meine berufliche Ausbildung und so konzentriert. Ich habe damals eine Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht, dann in der Berufsoberschule das Abitur nachgeholt. Also die Matura. Und ich lerne mich zu inkulturieren. Ich versuch's. Und ja, das war schon mal echt ein volles Geschenk, weil ich auch begonnen habe, über mein Leben nachzudenken. Und so, hat mein Leben ein Ziel? Hat es einen Sinn?
Ja.
Und wenn ja, was ist dieser Sinn? Also das war echt eine, auch wenn ich das noch, für mich hatte das irgendwie mit dem Glauben noch überhaupt nichts zu tun, weil ich mir dachte, also wenn es Gott gäbe und Gott gut wäre, warum wäre ich dann krank? Also so ein Schwachsinn macht gar keinen Sinn. Also Gott gibt's nicht, den brauche ich auch gar nicht.
War gar nicht in Frage.
Aber was wunderbar war, ich habe begonnen, eine persönliche Reflexion über mein Leben begonnen. So wirklich, ja. Und da hat eine ganz starke Sinnsuche begonnen. Also mit 17, 18. So.
Ich finde es spannend, dass du auch gesagt hast, so, also du hast gerade so formuliert, ich habe das Leben nicht gefunden. Hast du dir das damals auch so explizit gedacht oder ist es jetzt eher, dass du es jetzt siehst, oh, ich hatte irgendwie noch nicht das, was so wirklich nach Leben schmeckt? Oder hast du das schon so wahrgenommen, da fehlt irgendwie?
Das war damals schon. Also damals auch im Krankenhaus. Ich erinnere mich, dass ich da mir gedacht habe, also ja, wenn ich jetzt sterbe, dann habe ich es eigentlich nicht kapiert.
Echt?
Dann habe ich nicht kapiert, was eigentlich Leben bedeutet.
Krass.
Das war damals schon ich hatte gar nicht so viel Angst vor dem Tod, aber ich habe mir echt gedacht, also dann hast du es echt vermasselt.
Krass. Ja. Und hast du das dann auch so ausgehalten? Also, weil ich finde, es wäre sehr leicht, sich dann so schnell irgendwie abzulenken, so, das ist unangenehm. Und dann so, okay, ich schaue jetzt irgendwie 3 Filme und lese was und bin auf Social Media. Aber so, ich finde, so sowas auszuhalten, also bist du dann einfach. Das blieb dir dann mal so, diese Unruhe oder so.
Ja, also ich hatte jetzt nicht diesen Reflex, mich so irgendwie sofort abzulenken. Und dadurch, dass ich doch länger im Krankenhaus war, ja, auch wenn ich manchmal abgelenkt habe, also mich ablenken habe lassen oder so, aber das kam einfach sehr stark durch.
Ja.
Und irgendwie wurde mir da schon bewusst in diesem Moment, dass es irgendwo eine Chance ist. Eine Chance zu sehen, okay, ich habe es nicht, also das war es wirklich nicht, aber vielleicht gibt es noch irgendwas. Auch wenn ich nicht wusste, was.
Also zu dem Zeitpunkt warst du so ein bisschen so, also einfach normaler Teenie, so ein bisschen Party, bisschen so, also oder?
Weil also du vor, hast, vor allem vor dieser Zeit,
vor ja. Dieser
also
Zeit.
Von 14 yeah. bis 17, ja.
Und dann also, so, okay, das ist es nicht. Also, genau, ja. Okay. Und dann hast du dir gedacht, du musst dich jetzt erstmal eigentlich nur zufrieden geben, so mal.
Ja, nicht, das nicht war zu so, hoch schießen. Das hat mich zwar nicht zufrieden gestellt, aber ich habe gedacht, okay, ich konzentriere mich mal jetzt. Ich mache es ein bisschen, wie ich dachte, so wie es alle machen.
Ja.
Oder ich kümmere mich um meinen Job und dann vielleicht um ein Haus und eine Familie und so. Aber
ja.
Das, obwohl es mich nicht ganz zufrieden gestellt hat, habe ich mal so in diese Richtung, bin ich mal weitergegangen. Und habe dann eben auch ja, mich auf die Arbeit konzentriert und habe dann in England zum Beispiel ein halbes Jahr gearbeitet. Und es war ganz spannend, als ich dann von England zurückkam oder im Sommer, kam mein älterer Bruder gerade aus Bolivien. Er war da 2 Jahre, kam aus Bolivien zurück und hat mich angerufen zuvor, hey Corbinian, du... Wenn du willst, wenn du im Sommer, ich mache eine Fahrradtour nach Dubrovnik, kannst gerne mitkommen.
Ja. Yeah.
Und ich habe mir so gedacht, ja, eigentlich würde ich schon gerne meinen Bruder sehen. Den habe ich jetzt 2 Jahre lang nicht gesehen. Aber ich habe so, mein Bruder ist in den letzten Jahren, hat sich wieder im Glauben angenähert und, und dann habe ich gedacht, ja, diese Leute, mit denen er unterwegs ist, das sind gläubige Leute, also na, sorry,
nicht so
mit denen habe ich keine Lust, irgendwie unterwegs zu sein. Und da habe ich gedacht, na, das lasse ich. Aber irgendwie so dieses Abenteuer, mehrere Wochen, eine Fahrradtour durch Osteuropa, hat mich dann doch angezogen. Dann habe ich mir gedacht, ja, mit denen werde ich schon fertig, mit den gläubigen Leuten. Ich fahre einfach mit, ein cooles Abenteuer, ist immer genial. Ja, und dann bin ich mit ihm, mit der Gruppe mitgefahren.
Okay.
Und am Anfang habe ich schon gemerkt, das waren auch einige Ministranten dabei und ich habe mir gedacht, oh Mann, was machen die denn? Und was mache ich denn mit denen? So. Und dann habe ich ihnen so versucht, einige, die halt immer ein bisschen noch nicht so stark im Glauben waren, habe ich versucht, ihnen zu erklären, was für ein Schwachsinn das ist, an Gott zu glauben, weil ich hatte so die Weltsicht, du kannst mir keinen naturwissenschaftlichen Beweis geben, dass es Gott gibt und deswegen brauche ich Gott gar nicht. Mhm. Ich war so ein bisschen eine naturwissenschaftlich verkürzte Weltsicht. Also alles, die Naturwissenschaft kann alles erklären.
Ja.
Wenn du mir keinen Beweis geben kannst, sorry, dann brauche ich deinen Gott nicht. Mhm. Das war das eine und das andere war auch so, naja, die Menschen, die schwach sind, bauen sich so eine Krücke irgendwie, die sie Gott nennen, damit sie mit den Schwierigkeiten ihres Lebens zurechtkommen.
Ja.
Aber ich will nicht schwach sein und ich will auch keine selbstgebaute Krücke oder so, die mit der Realität nichts zu tun hat.
Mhm.
Und deswegen habe ich dies eigentlich sehr verachtet auch und ich habe auch versucht, sie ein bisschen zu überzeugen, was für ein Schwachsinn das ist. Ja, also das waren so die ersten Wochen dieser Fahrradtour. Und dann eines Abends, ich erinnere mich noch, da am Abend kommen wir so zu einer Ortschaft und beim Schild steht drauf so Medjugorje. Und ich hab irgendwo schon mal von diesem Ort was gehört und ich habe gedacht, na, da werd ich nie hinfahren.
Upsi.
Und dann waren wir eben, sind wir dort angekommen und die anderen wollten dort übernachten. Gut, dann blieb mir halt nichts anderes übrig, als auch dort zu übernachten. Aber es war ziemlich ersichtlich, dass das irgendwie ein Ort, also es ist ein Wallfahrtsort, wo viele Menschen hinfahren und zum Beten und so weiter. Gut, wir sind dann auf jeden Fall, sind dann dort eine Nacht oder sind, haben dort übernachtet. Und es war irgendwie am Abend, waren wir in der Pizzeria beim Abendessen. Und einige sind dann gegangen, haben gesagt, wir gehen da beten. Und dann habe ich gesagt, gut, geht ruhig beten, ich amüsiere mich hier in der Pizzeria. Und dieses Gebet, zu dem sie gegangen sind, das ging offiziell bis um 10 Uhr, oder es war um 10 Uhr war das aus. Und dann so schaue ich auf die Uhr, naja, es könnte das Gebet aus sein, jetzt gehe ich eben auch zur Unterkunft, um die Gruppe zu treffen. Und ich komme halt so um von der Pizzeria zur Unterkunft zu gehen, musste ich hinter der Kirche vorbeigehen. Da gibt es einen großen Platz, wo mehrere tausend Menschen gebetet haben.
Mhm.
Und ich komme da hin, sehe einen beleuchteten Kreis auf einem Tisch weit vorne und lauter Leute, die da knien und so weiter. Und ich habe mir gedacht, was machen denn die da?
Mhm.
Und gehe vorbei und dann bin ich doch stehen geblieben. 2 Minuten und es ist ein bisschen schwierig, jetzt das in Worte zu fassen, aber in diesen 2 Minuten war es ein bisschen wie wenn eine Hitzewelle in meinen Körper von oben hineingefahren wäre und dann 2 Minuten später war es für mich ganz klar, dass es Gott gibt und dass es irgendwas mit dem da zu tun hat.
Hm.
Und dass er mich zutiefst annimmt und liebt. Und ich bin dann nicht zur Unterkunft zurück, sondern ich bin raus aufs Feld gelaufen, habe geweint wie ein Kind. Also ich war damals 19. Mhm. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich zu anderen Momenten damals geweint hatte. Und ich habe einerseits geweint, weil ich so tief berührt war von dieser Erfahrung, die ich gerade gemacht habe. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich mein Leben wie einen Film vor mir gesehen und ganz klar gesehen, wo ich durch meine Taten andere Menschen und mich selber zerstört habe.
Mhm.
Also meine Sünden.
Ja.
Aber ich hatte dieses tiefe Bewusstsein demjenigen, dem ich gerade begegnet bin, der nimmt mich trotzdem an. Hm. So, und dann, ja, so ging diese Nacht vorbei. Mhm. Ja, das. Und danach, die nächsten Tage habe ich sehr wenig gesprochen. Alle haben gefragt, alles gut mit dir? Alles in Ordnung? Mhm. Und ich habe dann zu Hause begonnen, Bücher zu lesen. Und dann habe ich gelesen, da gibt es manche, die sprechen, es gibt so etwas wie eine Bekehrung. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht habe ich auch sowas erlebt. Und ja, was machen die dann? Ja, die lesen die in der Bibel. Okay, gut, dann habe ich die Bibel gelesen. Und ja, und die beten. Ja, ich habe keine Ahnung, wie man betet. So, und ich cool. habe einfach dann jeden Abend vor dem Schlafengehen gesagt, Gott, ich will dich besser kennenlernen. Das war so über ein Jahr lang das einzige Gebet, das ich irgendwie so gesagt habe. Wow. Und also ich, ja, ein Jahr später war es dann.
Also du bist noch nicht in die Kirche gegangen dann nein, gleich so. Du nein, warst einfach nicht. Mal nochmal zurück überhaupt zu Hause nicht. Und.
Ich habe auch mit niemandem drüber gesprochen.
Ja, krass. Ja.
Also, ja. Es war mein kleiner Bruder, der mir ein Jahr später mich dann eingeladen hat und gesagt, Corvinian, wir treffen uns da immer wieder so mit ein paar Leuten. Kannst du mal vorbeikommen, ist ganz nett. Mhm. Und es war letztlich, das war ein Gebetskreis.
treffen uns da.
Von der Jugend 2000 in Bayern, so eine Jugendbewegung.
Ja.
Und dort habe ich dann das erste Mal irgendwie auch Kontakt gehabt mit anderen Gläubigen, Christen, Katholiken. Und ja, dort würde ich sagen, bin ich dann sehr gewachsen, habe dann auch einen Glaubensweg auch begonnen. Oder der zwar schon persönlich begonnen hat, aber dann dort auch das erste Mal mit anderen drüber gesprochen habe, Fragen gestellt habe und so weiter.
Hat sich das für dich dann, also mit dieser Erfahrung, hat da gleich so eine Verbindung stattgefunden zu diesem Moment, den du im Krankenhaus beschrieben hast, wo du so das Gefühl hattest, du weißt nicht, also du hast es noch nicht das Leben gefunden, war das dann, hat es daran angeknüpft oder war das einfach eine andere Erfahrung oder war das wie so ein Finden von etwas oder?
Also ich würde nicht sagen, dass es daran angeknüpft hat. Aber im Nachhinein erkenne ich, dass diese Zeit im Krankenhaus eine total wichtige Vorbereitung war, dass ich diese Erfahrung machen konnte. Mhm. Also, aber ich, ich bin ziemlich überzeugt, dass diese Erfahrung, die ich hatte, nicht etwas, ein psychologisches Phänomen, ich habe mich viel oft diese Frage auch gestellt, ist das irgendwie halt irgendwie eine psychologische, ja, jetzt hast du was erkannt oder so. Ich bin sehr überzeugt, dass es nicht so etwas ist.
Yeah.
Und ich bin auch zutiefst überzeugt, dass es diese Erfahrung, aber auch viele andere Menschen etwas wie eine wirkliche Gotteserfahrung machen.
Yeah.
Dass das etwas Übernatürliches ist, was wir nicht machen können.
Yeah.
Und wir können es auch nicht erbeten. Aber manchmal bricht das Wirken Gottes hinein in das Leben eines Menschen und verändert diesen Menschen. Yeah. Und das gibt es. Und ich kenne viele. Und das glaube ich. Ich bin tief überzeugt, dass das auch so etwas war.
Ja.
Weil das Interessante ist nämlich auch, diese Erfahrung hat sich so stark in meinem Gedächtnis eingebrannt. Also ich weiß noch genau, wie die Menschen da aussahen. Krass. Es war 2:02 Uhr am Abend, das ganze Bild hat sich ganz stark eingeprägt. Das ist das eine. Und dann auch, ich merke bis heute, in gewisser Weise wirkt diese Erfahrung in mir. Also es hat mich verändert, aber es verändert mich immer noch auch. Mhm. Auch wenn natürlich jetzt dann meine ganze Gottesbeziehung und so weiter und mein geistliches Leben und so dazugekommen ist. Aber ja.
Schön. Ja, ich habe mich, also bei mir selber, ich habe mir das manchmal so gedacht, dass ich, also wie ich 15 war, hatte ich so diese Frage nach der wahren Liebe. Also was ist wahrhaftige Liebe? Wie kann man wahrhaftig lieben? Und ich hatte damals auch noch nichts mit Gott am Hut. Aber ich so rückblickend denke ich mir manchmal, war das, obwohl ich noch nicht gebetet habe, also ich habe auch nicht gebetet, aber irgendwie, als wäre das manchmal, als wäre Gott so gut, dass er selbst so diese Fragen manchmal als Gebet versteht. Weißt du, so eine ehrliche Suche, eine ehrliche Auseinandersetzung mit was ist so eine ehrliche Sehnsucht versteht er wie so als Gebet. So habe ich es manchmal in meiner Biografie dann so interpretiert, dass er das angenommen hat. So, okay, Stefanie, du suchst nach der wahren Liebe. Ich werde dir zeigen, wer die wahre Liebe ist. Ja. So irgendwie, weißt du, wie ich meine? So, dass man sich öffnet dafür. Ja. Aber es stimmt, wie du sagst, dass man es, das ist eigentlich Wahnsinn, dass man das eben nicht herbeiführen kann, dass das so Gott ist souverän in seinem Wirken und man kann es auch nicht erklären oder nicht, manchmal gar nicht in Worte fassen auch, oder?
Ja, also zum Beispiel, wenn ich das, ich manchmal verwende ich dieses Wort oder Bild der Hitzewelle, aber eigentlich ist es wieder ganz anders. Gell? Also wenn ich diesen Moment erzähle, dann weiß ich nicht, wie ich ihn beschreiben soll. Also ich stotter dann immer ein bisschen.
Ja.
Aber das, was du gesagt hast, das, da kann ich voll unterschreiben, eben oftmals, also sind ganz ehrliche Gebete nicht unbedingt jetzt, also dass wir irgendwas plaudern, dass wir irgendwas Formuliertes aufsagen, überhaupt nicht, sondern dass wir uns ehrlich eine Frage stellen.
Hm.
Und ich glaube, dass in diesem Sinn viele Menschen so etwas wie Gebet leben.
Hm.
Sich ehrlich irgendwie eine ganz existenzielle Frage zu stellen. Und dass und dieses ehrliche Suchen und dieses ehrliche Fragen auch das Herz öffnet für eine Begegnung mit Gott.
Ja.
Das glaube ich, ja.
Also du hast es dann eigentlich so ein Jahr so mit dir getragen und dann bist du zu diesem Gebetskreis gekommen.
Ja.
Und da bist du dann gläubigen Leuten begegnet. War das dann so ein sich... Hast du dich da dann gleich wohlgefühlt oder war das dann noch so, eigentlich mag ich das noch nicht? Oder wie war das dann?
Also was mich ziemlich getroffen hatte, als ich da das erste Mal ankam, es gab dort einen Moment der eucharistischen Anbetung.
Hm.
Und es war eben auch in derselben Gebetsform wie dem Moment meiner Bekehrung in Medjugorje.
Hm.
Und als ich, das hat mich ziemlich überrascht. Und für mich war das sofort irgendwie ein Anknüpfungspunkt da. Okay, diese Erfahrung, die ich gemacht habe, wow, also Jesus, du, also ich habe damals nicht Jesus gesagt, also aber irgendwie du hier.
Ja, cool. Ja, weil du wusstest gar nicht, dass das eine eucharistische Anbetung jetzt war,
genau.
Da in Medjugorje.
Nein, ich habe nur einen beleuchteten Kreis auf dem Tisch da vorne gesehen, es war
krass,
relativ dunkel
ja.
Schon. Also ja, das, ich hatte keine Ahnung, was die da genau machen.
Ja, und dann siehst du das da wieder.
Ja. Und... Also das war dann spannend, weil kurz, also ein bisschen, ungefähr eineinhalb Jahre später war das dann, da war ich in Paris. Da wollte ich so einen Sprachkurs machen, Vormittag Sprachkurs, Nachmittag Sightseeing.
Ja.
Und ich erinnere mich, dann bin ich so halt beim Sightseeing rauf in Montmartre, da gibt es diese Basilika Sacré-Cœur, also vom Heiligen Herzen Jesu. Und ich gehe da rein und da gibt es ja seit über 130 Jahren ist da ewige Anbetung. Und ich gehe da rein und sehe ganz vorne oben so eine echt eine riesige Hostie. Ich glaube, die ist also fast einen halben Meter groß, riesengroß. Und da hätte es mich fast umgehauen. Ich gehe da rein, was? Du hier? Und so. Und das, also, das war für mich so echt wow, also ganz stark. Also noch viel stärker, als ich es auch da in dem Gebetskreis dann nochmal wieder... mir bewusst geworden war, hey, das ist dieselbe Gebetsform und so. Und dann hat mir jemand ein Evangelium gegeben, Matthäus-Evangelium. Und die restlichen Nachmittage, anstatt Sightseeing zu machen, bin ich einfach in einem Museum gesessen und habe Bibel gelesen.
Ja.
Und ich habe mir gedacht, spinnst du jetzt? Bist du jetzt verrückt geworden? Du bist zum Bibellesen nach Paris gefahren? Was, also ich habe mir echt gedacht, also, bist du jetzt total bescheuert?
Was passiert mit mir? Und war das dann auch so, hast du die Bibel gelesen und hast du das verstanden, was du da liest? Oder hat es gedauert? Wie war das?
Ja, es war total anders. Es hat mich voll angesprochen.
Ja?
Also ich habe gemerkt, hey, wow, das ist für mich.
Hm.
Und das hat mich voll angesprochen. Sonst hätte ich es ja auch nicht Stunden, Nachmittage lang gelesen. Also ich habe nicht alles verstanden, aber mich hat vieles schon sehr berührt, also was ich dann gelesen habe.
Mhm. Hattest du davor jemals Bibel gelesen?
Ja, also schon, also ich im Religionsunterricht natürlich, aber das waren halt irgendwelche Geschichten, die, das ist schon, also ich würde sagen, weil ich habe ja auch nach meiner Bekehrung, nach dem Erlebnis in Medjugorje, auch dann begonnen, die Bibel zu lesen und wirklich auch lange, also oft eine halbe Stunde, eine Stunde oder so, also jeden Tag. Ja.
Mhm.
Und es hat mich auf einmal, diese Texte, die ich damals halt schon den einen oder anderen mal gelesen hat, der mich überhaupt nicht interessiert hat, total langweilig war. Auf einmal habe ich gemerkt, ja, hey, das ist echt Gott spricht dadurch zu mir auch persönlich. Mhm. Und ja, das war eine ganz neue Erfahrung einfach.
Dann bist du, also du warst jetzt Paris, hast du die Jugend 2000 kennengelernt. Wie ging es dann weiter? Also
dann in der Jugend 2000 gab es einige, die so eine Missionsschule, so eine Jüngerschaftsschule gemacht haben. Mhm. Die nennt sich Emmanuel School of Mission, also von der Gemeinschaft Emmanuel. Und die haben mir davon erzählt, eben von dieser Jüngerschaftsschule. Und dann habe ich gedacht, wow, sowas gibt es ja, fantastisch. Weil ich hatte echt eine große Sehnsucht, Gott kennenzulernen, besser kennenzulernen. Und auch, was ist überhaupt die Kirche? Ja, keine Ahnung, was die Kirche ist und so. Und das gab einfach so eine christliche Grundausbildung, bisschen Philosophie, bisschen Theologie, Anthropologie. Und sonst eben auch, man lebt gemeinsam mit so 20 jungen Erwachsenen, man hat gemeinsam auch Gebetszeiten und gemeinsam auch Missionen. Das heißt, wir haben zum Beispiel 10 Tage lang in einer Schule mit allen Schülern über unseren Glauben gesprochen oder irgendwelche Camps organisiert oder so verschiedene Sachen. Und als sie mir das eben erzählt haben, habe ich mir gedacht, wow, das ist genau für mich, das ist das, was ich will. Mhm. Ich habe eine Sehnsucht und dann habe ich eben beworben und habe dann diese Missionsschule, Emmanuel School of Mission in Frankreich, in Paray-le-Monial gemacht. Und also bis dahin habe ich nie in meinem, also das war dann ungefähr drei Jahre nach meiner Bekehrung. Mhm. Und bis dahin habe ich nie daran gedacht, irgendwie Priester zu werden. Mhm. Also ich war vor allem so, ich habe mich auch da ein bisschen mit der Theologie des Leibes von Johannes Paul II. Beschäftigt und ich war und ich bin es immer noch fasziniert, also von der Schönheit der Berufung der christlichen Ehe. Und für mich war klar, also ich will heiraten, ganz klar, und Familie gründen und so weiter. Und ja, habe dann eben wieder einen Sprachkurs gemacht in Lyon, um eben dieses Jahr an der Missionsschule ein bisschen vorzubereiten. Und eines Tages gehe ich dann so als Tourist in Lyon, da in diese Basilika Notre-Dame-de-Fauvert. Das ist so ein bisschen auf einem Hügel da in Lyon. Und schaue mir so ein bisschen die Kirche, die Basilika an. Und auf einmal beginnt eine Messe. Ich dachte, wow, okay, ist halt eine Messe dann. Und dann kommen viele Seminaristen und viele Priester rein, so in der Prozession. Und dann kam so der Gedanke, hey, Corbinian, vielleicht sollst du dasselbe machen. Und das hat mich voll schockiert. Und so, dass ich begonnen habe zu weinen. Dann habe ich gedacht, was ist mit dir jetzt los? Spinnst du jetzt? Weinst da? Dann habe ich mich so geschämt. Dann habe ich mich versteckt die ganze Zeit hinter einer Säule, dass mich ja niemand sieht. Ja, dann sag mal, spinnst du jetzt? Was ist denn mit dir los? Geht's noch? Also, aber dieser Gedanke, so vielleicht sollst du das auch machen, hat mich so verwirrt und getroffen, dass ich gar nicht mehr wusste, was mit mir los war. So. Naja, und eine Woche später hat eben dann die Missionsschule begonnen und wir waren so für eine Woche in Lourdes und da durfte ich in diesen Bädern arbeiten, wo die Menschen eben hingehen und sich baden und wo es auch viele Heilungen gibt. Und ich war beeindruckt, so von dem zu sehen, mit welchem Glauben die dort beten, bevor sie sich baden. Das war wirklich echt eine starke Erfahrung oder starke Zeit auch. Und dann erinnere mich noch, dann eines Nachmittags bin ich dann so an der Grotte vorbeigegangen und sage so noch innerlich, Herr, also das Leben mit dir ist echt genial. Mach mit mir, was du willst, habe ich gesagt. Und gehe so vorbei, war gerade auf dem Weg zum Beichten. Da gibt es so eine La Chapelle de la Réconciliation, das ist so eine Beichtkapelle dort, wo also die meisten Beichtmöglichkeiten eben sind. Und dann sagt man mir, ja, da hinten gibt es einen deutschen Priester, ich gehe dorthin. Finde ihn nicht. Ein amerikanischer Priester spricht mich so an, er suchst du den deutschen Priester? Ich sage ihm, ja, den suche ich. Und er sagt mir dann, ja, der ist gerade gegangen. Dann habe ich gesagt, ja, kann ich es auf Englisch versuchen? Kein Problem. Gut, ich komme zu ihm, knie mich hin. Erste Frage, die er mir stellt, was machst du hier in Lourdes? Ich sage ihm, ich bin hier eine Woche mit 21 jungen Erwachsenen. Zweite Frage, warum bist du nicht im Priesterseminar? Ich habe gedacht, was? Was ist mit dem los? Warum stellt er mir diese Frage? Dritte Frage, stimmt's, dass du seit ein paar Tagen über die Berufung zum Priestertum nachdenkst? Wahnsinn. Und ich habe mir gedacht, Moment mal, also ich habe von dem Erlebnis letzte Woche in Lyon, ich habe niemanden davon erzählt. Und diesen Typen da, aus Amerika, den habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Warum? Wie kommt er dazu, diese Frage zu stellen?
Wahnsinn.
Ich habe dann ein bisschen gebraucht. Ich habe dann gebeichtet. Das hat dann ein bisschen länger gedauert. Am Ende hat er nur gesagt, ich lade dich ein, über diese Frage nachzudenken. Mhm. Also die Frage der Berufung zum Priestertum. Und die anderen waren dann schon in der Messe. Ich war ein bisschen zu spät, kam zur Messe und kam zur Predigt rein. Und zur Predigt höre ich gerade, der Priester spricht über die Berufung zum Priestertum. Und ich habe gedacht, was, schon wieder? Nein! Ich habe mir nur die Ohren zugehalten. Nein! Und dann während diesem Jahr in dieser Jüngerschaftsschule gab es dann immer wieder so Erlebnisse, wo ich mit dieser Frage konfrontiert wurde. Und jedes Mal meine Reaktion, nein, Ohren zu, ich will das nicht. Das war echt, echt anstrengend, hey. Ja. Und schrecklich.
Ja.
Also ich konnte mir einfach nicht vorstellen, glücklich zu werden als Priester.
Mhm.
Ja. Aber ein Jahr lang habe ich dann eben so, bin ich davon gelaufen. Und nach einem Jahr habe ich dann gemerkt, hey, irgendwie, ich habe den Eindruck, ich laufe auch vor mir selber davon, wenn ich ständig vor dieser Frage davonlaufe. Und bin dann für eine Woche in ein Kloster gegangen, wo ich jeden Tag mit einem Mönch gesprochen habe. Und nach vielen Ringen, vielen Schwitzen, vielen inneren Kämpfen habe ich dann nach dieser Woche gesagt, okay, ich akzeptiere mal, mir diese Frage zu stellen, was ja noch überhaupt nicht heißt, dass ich dann Priester werde oder was auch immer.
Ja. Yeah.
Aber ich laufe nicht mehr davon.
Wow.
Und damit ich mir diese Frage stellen kann, will ich eben auch konkret irgendwelche Mittel nehmen. Also für mich war das dann, dass ich gesagt habe, okay, ich werde ein Unterscheidungsjahr machen oder ein Noviziat oder so. Genau. Und dann, ja, dann bin ich zumindest mal nicht mehr davon gelaufen.
Ja. Was waren so deine Vorstellungen, weil ich teile das, ich glaube, da habe ich auch dazugelernt, aber ich finde, wenn man, also Ordensleben oder Priestertum, so wenn man gerade neu ist, man denkt sich oft so, oh, das ist so schwer und man verliert so viel und es ist ja ein trauriges Leben und wie kann man da nur glücklich werden, man muss so viel aufgeben. Was waren so deine Vorstellungen davon davor? Hattest du wie so Bilder oder war es einfach so die erste Reaktion, einfach emotional so?
Also ich glaube, dass es bei mir viel zu tun hatte, also mit einer Perspektive. Also ich habe mich viel eben mit der Berufung zur Ehe beschäftigt.
Mhm.
Und ich habe mir gedacht, hey, da musst du gar nicht gläubig sein, dass du das verstehst, was Johannes Paul II. Da schreibt. Eine Sehnsucht nach einer treuen Liebe, nach einer ehrlichen Liebe, wo man versucht, den anderen voll wertzuschätzen und der andere dich wertschätzt. Mhm. Mit seinem ganzen Körper, mit seiner ganzen Sexualität und so. Da habe ich gedacht, also da muss der, das ist ja, also das kann ja irgendwie jeder verstehen. Und dann hat sich damit eben durch diese Beschäftigung halt sehr stark so für mich diese Perspektive, ja genau, das ist es. Also das möchte ich in meinem Leben so, also eine Familie gründen oder zumindest heiraten und so. Und dadurch, dass diese Perspektive über Jahre geprägt wurde, war es für mich einfach so, ne, ich habe gar nicht überlegt, ob es eine andere Perspektive gibt.
Mhm.
Und ich glaube, wenn man dann sich so auch ein bisschen hängt an so soll mein Leben sein,
ja.
sich dann irgendwie eine Vorstellung, die anders sein könnte, war für mich zumindest total schwierig.
Ja.
Ich konnte mir das einfach, weil ich denke, ja, so muss ich leben, dass ich glücklich werden kann. Also in gewisser Weise, wo werde ich glücklich? So wieder diese Frage, ja, und dann habe ich gedacht, ja, so muss ich leben.
Mhm.
Und auf einmal kommt eine neue Perspektive rein und mit der kann ich erstmal, die kenne ich überhaupt nicht.
Ja.
Und ist deswegen, also deswegen schwierig erst einmal. Und deswegen, nein, danke.
Ja. Und wie hast du es dann, also wie hast du das dann erlebt in diesem Unterscheidungsjahr? Also
ja, ich habe dann ein Unterscheidungsjahr gemacht.
Ja, ja.
Bin dann nach Namur nach Belgien gegangen und habe dort das Unterscheidungsjahr von der Gemeinschaft Himalen gemacht. Das ist eben so eine Art Propedeutikum.
Mhm.
Also ein Jahr, um zu erkennen, was meine Berufung ist. Und am Anfang wollte ich überhaupt nicht dort sein. Aber nach ungefähr 5-6 Monaten, auf einmal habe ich gemerkt, Also die Frage ist gar nicht, ob ich Priester werde, ob ich heirate oder ob ich in einen Orden oder ob ich ins Kloster gehe oder was auch immer, sondern die Frage ist eigentlich, ob ich vertraue auf Gott, dass Gott gut ist und das Beste will für mich und für alle anderen. Und wenn ich das glaube, wenn ich zutiefst überzeugt bin, dass Gott will, dass ich glücklich bin, dann ist eigentlich total egal, was ich mache. Weil dann kann ich, dann kann alles möglich, also dann kann alles. Und das war so richtig befreiend, wo ich gemerkt habe, ja, also Herr, du, also ganz egal, mir ist eigentlich ganz egal auf einmal. Ich kann das machen und das, weil ich weiß, wenn ich mit dir gehe, dann wirst du mich glücklich machen. Und da, das hat mich total befreit. Und auf einmal habe ich gemerkt, so, die tiefen Sehnsüchte meines Herzens passen sehr gut mit dem zusammen, was ein Priester leben kann und leben darf. Und dann war es für mich ganz klar, ich will Priester werden. Und ich verzichte wirklich gerne auf die Ehe. Nicht, weil die Ehe nichts Schönes ist. Es ist sicherlich was Fantastisches. Und da, ich verzichte sicherlich auf was ganz Schönes. Und was auch manchmal schmerzt. Und es darf auch wehtun manchmal. Yeah. Das gehört dazu.
Yeah.
Aber weil ich eben etwas für mich noch Tieferes und Wertvolleres erkannt habe. Nicht an sich wertvoller, aber für mich ja. Diese tiefe Beziehung mit Gott, die ich sonst nicht so leben könnte, diese Tiefe, also ich würde sagen, ich habe auf eine Liebe verzichtet, weil ich eine tiefere Liebe für mich zumindest erkannt habe.
Was waren diese Sehnsüchte, die du auch in dir gefunden hast, die für dich wie so Wegweiser in die Richtung Priestertum waren?
Mein Leben ganz und exklusiv in die Hände Gottes zu geben. Und so tief wie es geht, eine Beziehung mit ihm zu leben.
Schön.
Ich würde nicht sagen, dass ich Priester geworden bin, in erster Linie, weil ich anderen Menschen von Gott erzählen wollte. Sondern weil ich mich sehne nach einer tiefen Beziehung mit ihm. Und weil ich die Erfahrung oft gemacht habe und mache, dass er mich zutiefst glücklich machen kann. Und wenn er das verwenden will, dass ich dadurch irgendwie anderen dann noch begleiten darf auf ihrem Weg zu Gott, okay, ja. dann ist das, dann freut mich das. Und ich mache es gerne, weil ich, wenn ich schaue in mein Leben, Gott kennen gelernt zu haben, hat mein Leben so radikal verwandelt und verändert. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich, wenn ich jemandem helfen kann, Gott auch tiefer kennenzulernen, gerne dafür meine Zeit und mein Leben gebe. Aber zuerst nicht dafür, sondern zuerst für Gott. Und wenn er gewollt hätte, dass ich in ein Kloster gehe, in ein kontemplatives Kloster, hätte ich es sofort gemacht. Ehrlich gesagt, ich hatte sogar ein bisschen gehofft, es werde das.
Geliebäugelt. Was ich dich fragen wollte noch, ich finde das schön, was du formuliert hast, als wie so eine Erkenntnis, die du da hattest, so, es geht eigentlich gar nicht so drum, mache ich das oder mache ich das, sondern es geht darum, vertraue ich Gott, dass er es gut mit mir meint, dass er will, dass ich glücklich bin und dass er will, dass es den anderen das Bestmögliche auch ist. Und irgendwie, so wie ich es jetzt bei dir verstanden habe, war irgendwie in dem Moment, wo du das realisierst hast, auch so schon eine irgendwie ein Friede oder eine Gewissheit innerlich da, es ist so. Ich kann jetzt ehrlich, also kurz ehrlich, ich tue mich richtig schwer damit, also so ganz, ganz tief diese Frage zu bejahen. Also ich finde, das ist schon, also das ist ja existenziell. Das ist nicht nur so dahingesagt, also so wie du es jetzt auch beschreibst, es ist nicht so, ja, Gott ist gut und er liebt uns und er meint es immer gut, sondern das ist ja ein ganz tiefes Vertrauen in deinem Herzen, so wie ich es wahrnehme, dass du sagst, ich bin davon überzeugt, ich habe es erfahren, ich habe es erlebt und ich glaube daran. Ja, wie kann man da drin wachsen, dieses Vertrauen zu vertiefen?
Ja. Also eine Sache ist sicher, letztlich ist es ein Geschenk. Wir können es auch nicht machen. Aber es kann Dinge geben, die uns helfen, in diese Richtung zu gehen. Und für mich war das zum Beispiel dort in diesem Unterscheidungsjahr, also die ersten 5, 6 Monate, also wir hatten zumindest jeden Tag eine Stunde stille eucharistische Anbetung, wir hatten jeden Tag Messe, wir hatten am Abend, fast jeden freien Abend, bin ich nochmal 1, 2, 3 Stunden einfach in die Kapelle gegangen und habe gebetet. Mhm. Und da ist viel passiert. Mhm. Also ich würde mal sagen, wenn wir beginnen zu beten, dann verändert uns Gott. Mhm. Gott braucht nicht unser Gebet, aber wir brauchen es. Mhm. Und er wirkt und arbeitet im Gebet. Und was er dann genau tut, das haben wir nicht in der Hand. Mhm. Aber das, glaube ich, ist auf jeden Fall der Fall, dass er unseren Glauben stärkt und unser Vertrauen auf ihn stärkt. Und ich habe oft eben mit diesem Satz gebetet, Jesus, ich vertraue auf dich. Und dann habe ich geschaut, okay, wie ehrlich ist das jetzt? So, naja, also da ein bisschen, aber da noch nicht. So. Und immer wieder habe ich das so gesagt und habe gesagt, ja, also. Und ich bin überzeugt, dass da einfach gerade in diesem, also eine Beziehung lebt ja auch, jede Beziehung lebt davon, dass man Zeit verbringt miteinander. Mhm. Und ich glaube, also in welcher Beziehung auch immer, in einer Freundschaft, in einer Ehe, in einem Paar oder so, also es braucht einfach Zeit, dass das Vertrauen wächst. Es braucht die Zeit miteinander. Und ich würde schon sagen, dass auch eben einfach diese viele Stunden von Gebet notwendig waren für mich. Und auch in gewisser Weise diese Abgeschiedenheit, so nicht im Trubel des Alltags nebenbei noch, weiß ich, arbeiten und studieren oder was auch immer, sondern wirklich dieses exklusiv Zeit dafür zu haben, die Beziehung mit Gott zu vertiefen, war, glaube ich, ein bisschen die Vorbereitung, dass dieses tiefe Vertrauen auch geschenkt werden konnte. Mhm. Auch wenn wir es nicht machen können, sondern vielleicht irgendwann, früher oder später. Aber deswegen ist auch geschenkt bekommen. Aber deswegen ist auch so wichtig, denke ich, wenn ich eine Berufung tief ehrlich unterscheiden will, dann brauche ich so irgendwie so etwas wie ein Noviziat, so etwas wie ein Unterscheidungsjahr. Das geht im Alltag, ist unser Leben einfach zu voll dafür. Mhm. Und vor allem, es soll ja auch wirklich eine tiefe Unterscheidung und eine tiefe Entscheidung sein und eine freie Entscheidung. Und da ist einfach unser alltägliches Leben oft zu wenig Platz und Raum, dass das in diese Tiefe gehen kann.
Zu viel los.
Ja.
Wie hat es dann für dich ausgesehen, zu dieser Freiheit und dieser Gewissheit dann nochmal zu kommen? Also einerseits erstmal so diese heilige Indifferenz. Okay, es ist eigentlich egal, was ich mache, solange ich Jesus habe. Und ich vertraue darauf, dass er es gut mit mir meint. Dann war für dich so erstmal eine Freiheit da, überhaupt voranzugehen, so wie ich das jetzt verstehe.
Ja.
Und dann kommt aber ja noch viel Prozess, oder? Also, oder war das danach relativ schnell klar? Oder wie ging es dann weiter?
Also in dieser Freiheit war dann ziemlich schnell für mich klar, was eigentlich ich will.
Hm.
Unabhängig davon, was vielleicht Gott will oder so. Sondern das habe ich erkannt, nein, hey, ja, eigentlich ich will das.
Mm.
Weil das ist ja auch, also bei jeder Berufung ja auch immer, also es ist bei einer echten Berufung eine Übereinstimmung von äußerem und innerem Ruf. Also wenn ich etwas akzeptiere, weil ich denke, Gott will das von mir, aber ich will das gar nicht, dann ist das sicherlich keine Berufung da.
Mm.
Außer, oder ich bin noch nicht in der Unterscheidung so weit genug, dass ich merke, also es muss, irgendwann muss eine Übereinstimmung zu sagen, dass ich sage, ja, also ich zutiefst will das.
Mm.
Ich ganz frei, egal, sagen wir mal, selbst unabhängig davon, was Gott sagt, ich will das, dass es irgendwann dazu kommt, zu dieser Übereinstimmung.
Mhm.
Und das ist das Ziel auch der Unterscheidung, dass ich das erkenne, weil sonst sage ich halt irgendwann, gut, Gott will das, ich mache das. Und sobald die ersten Herausforderungen, Krisen kommen, sage ich, naja, ich glaube, ich habe mich getäuscht.
Mhm.
Oder irgendjemand anders wollte das. Oft ist ja auch so, irgendjemand, weiß ich, die Eltern oder was auch immer, wer will das oder irgendjemand anders wünscht sich das. Aber es braucht diese Freiheit, dass die Entscheidung auch solide ist und sagt, nein, nein, ich habe mich dafür entschieden und ich wollte das und ich will das und ich weiß, dass ich das wollte und dass ich das will und auch wenn es jetzt herausfordernd ist und wenn es jetzt schwierig ist, aber das ist ja auch ganz normal, dass Krisen kommen. Das ist ganz normale Wachstum.
Ich finde es so spannend, weil ich finde, das ist einfach voll cool, weil so wie du es auch erzählst, es kommt im ersten Moment was von außen an dich heran. Du hörst dieses, das könntest du auch machen. Leb so wie der oder dieser Priester in der Beichte. Also erstmal, und dann deine eigene Überforderung damit so, ich will das eigentlich gar nicht. Ja. Und ich finde es wirklich so cool, wie du das jetzt formuliert hast, dass dann aber irgendwann diese Übereinstimmung kommt, dass du selber realisiert hast, du hast vorhin auch gesagt, du merktest irgendwann, du rennst eigentlich vor dir selber weg, wenn du vor dieser Frage wegrennst. Ja. Das ist ja super interessant. Also da ist eigentlich was in dir, das angesprochen wurde. Also es war schon was in dir. Es ist nicht nur von außen. Also es ist nicht richtig cool. So. Und dann, dass das so irgendwie zusammenkommt und dann ist so eine Stimmigkeit da. Ja. Und dann, also das finde ich richtig schön. Habe ich noch nie so gehört.
Voll wichtig. Also für jeden, der eine Berufung unterscheidet, kann ich euch nur sagen, hey, also nehmt diese Zeit. Das ist notwendig und es braucht, bei mir hat es über 1,5 Jahre gedauert, bis ich dahin gekommen bin. Und bei anderen dauert es noch länger. Also es ist wichtig, diese Zeit zu nehmen und auch die Mittel zu nehmen und nicht zu denken, ja, so im Alltag nebenbei funktioniert es. Und das Zweite ist dann wirklich auch ja, zu dieser Übereinstimmung von äußerem und inneren Ruf zu kommen, weil ja, es kann auch sein, dass das noch länger, eben wie gesagt, es kann sein, dass das mehr Zeit braucht oder so, aber irgendwann muss es zu diesem Punkt kommen. Weil Gott hat uns frei geschaffen und will, dass wir frei antworten und nicht irgendwie was tun, weil wir denken, irgendjemand drängt uns dazu. Das ist auch ein bisschen ungesundes Gottesbild manchmal dahinter. So, Gott sagt jetzt und ich muss jetzt dazu sofort tun und so.
Nein, ja, aber sonst wenn ist er nicht, böse.
Ja, genau. Sonst bestraft er dich mit irgendwas.
Ja. Nope. Das ist nicht der Weg zur Freiheit. Ja. So schön. Und kamen dann noch irgendwelche Tumulte oder war das dann smooth sailing?
Also eine wichtige Sache, würde ich, also für mich zumindest wichtig. Also es kam noch vieles, aber eine, die ich jetzt so in diesem Kontext noch erzählen will, ist also so meine Ausrichtung auf Ehe und Familie.
Yeah.
Und dann habe ich aber eben da erkannt, ich will Priester werden und ich will auch ehelos leben. Aber so in den ersten Jahren der Priesterausbildung, wenn ich dann so junge Paare gesehen habe oder junge Familien, habe ich schon gedacht, ja, wow, das ist schon was Schönes, oder? Bist du echt bereit, darauf zu verzichten? Und was für mich dann ganz, ganz wertvoll war, das war dann im vierten Jahr, da war ich gerade in Paris dann, habe ich ein Praktikum, ein Externjahr gemacht in Paris und dort in einer Pfarre mit einem größeren Team 60 verlobte Paare auf die Ehe vorbereitet. Und ich war echt fasziniert von diesen jungen Paaren, weil ich habe mir gedacht, boah, was für ein Vertrauen, so einfach dem anderen da ein Ja-Wort zu sagen, du weißt ja nie, was im Leben kommt.
Yeah.
Und einfach sagen, hey, mein ganzes Leben will ich mit dir verbringen. Und ich war echt fasziniert von diesem Mut und diesem Vertrauen. So. Und da wurde mir so bewusst, hey, genau mit demselben Vertrauen und diesem Mut will ich meine Berufung leben. Und ich habe ganz klar gemerkt in diesem Arbeiten mit diesen Paaren, dass mein Weg nicht, also überhaupt nicht das ist. Ich finde es wunderschön aber es ist nicht der Weg, den ich will.
Ja.
Obwohl es wunderschön ist.
Ja.
Und da hat sich dann was verändert. Seitdem, wenn ich Paare sehe, junge Paare, selbst wenn es irgendwo auf der Parkbank ist, also denke ich mir, boah, danke, ja, das ist so schön. Danke, dass die sich lieben dürfen oder so. Und früher war das immer so, ja, hey, bist du bereit darauf zu verzichten? Jetzt denke ich mir nur, hey, wow, ist es schön, dass die beiden sich lieben dürfen. Was für ein Geschenk.
Cool.
Oder also von dem her, ja, das hat sich echt sehr verändert. Und für mich ist es ganz wichtig, auch so diese Gemeinschaft der Lebensständen, also das heißt, zusammenzuarbeiten, zusammen auch irgendwie mit Ehepaaren, mit gottgeweihten Frauen und so weiter. Also Das ist für mich total wichtig. Und irgendwie in der Konfrontation mit den anderen Berufungen lerne ich auch meine eigene Berufung immer wieder neu und tiefer kennen und auch lieben und leben.
Mm, schön. Und ich finde auch in dem, wie du es jetzt gesagt hast, spürt man auch so, du hast voll die Fülle entdeckt in deiner eigenen Berufung. Also so, was vielleicht anfangs noch so, kann ich auf das verzichten, so vielleicht eine Angst vor einem, also ich weiß nicht, ob es bei dir so war, aber ich glaube, viele haben so Angst vor Mangel. Also wird mir dann was fehlen? Werde ich dann genug Erfüllung haben, wenn ich auf sowas Großes, Schönes verzichte? Aber irgendwie scheint mir, du hast so eine Fülle entdeckt, dass es gar nicht mehr so, also dir fehlt nichts, weißt du, wie ich meine? So, also auch wenn es ein Verzicht trotzdem ist, aber so, du hast trotzdem einen Schatz gefunden und du bist halt wie so durch eine andere, C.S. Lewis schreibt ja mal, also zwar in einem anderen Kontext, aber so, dass man nicht ewig im Wartezimmer bleiben kann, sondern man muss irgendwann durch eine Tür durchgehen und man muss sich halt auch entscheiden, durch eine durchzugehen. Ich glaube, er schreibt das im Kontext von den Konfessionen eigentlich, aber ich finde es trotzdem ein gutes Bild, so Entscheidungen zu treffen und eine Einschränkung zuzulassen, damit man dann eigentlich wieder eine größere Freiheit findet. Es wäre wie, wenn man nie heiraten würde, wenn man sagt, okay, ja, dann, also dann muss ich auf die Frau verzichten und auf die, oder? Also, ja.
Manchmal, wenn mich Leute fragen, und wie geht's dir? Ich traue mich manchmal gar nicht sagen, ja, eigentlich sehr, sehr gut. Ich bin echt voll glücklich. Aber was nicht heißt, dass zum Beispiel, gerade, dass es manchmal auch wehtun kann oder so, zum Beispiel keine Frau zu haben.
Ja.
Aber ich würde es nicht, überhaupt nicht anders machen wollen, weil, also anders leben wollen, weil ich, für mich ist es immer so, okay, hey, jetzt bist du gerade ein bisschen traurig oder ein bisschen einsam. Wo stehst du in deiner Beziehung mit Gott? Und für mich ist das echt so ein Anker, der mich irgendwie auch, der mir hilft, immer wieder zurückzukehren zu Gott, weil ich sofort merke, ja, hey, ich glaube, ich brauche wieder mehr Zeit irgendwie fürs Gebet und so weiter. Und das mich immer da wieder zurückruft zu Gott. Und wenn ich dann da zurückgehe zu Gott, das ist, also dann merke ich und dann erfahre ich halt immer wieder, ja, Gott macht mich wirklich glücklich. Also und er kann es. Und was ja eben die Frage ist, wenn man nicht glaubt, dass Gott in unserem Leben, in meinem Leben oder in deinem Leben konkret wirken kann, dass er dich glücklich machen kann, obwohl du auf etwas zutiefst Natürliches und Schönes verzichtest. Also wenn man das nicht glaubt, dann ist es ja unverständlich.
Ja.
Wie kannst du auf sowas verzichten?
Ja.
Ja, aber weil ich die Erfahrung mache, dass es nichts Schöneres gibt. Also nicht der Verzicht, aber dieser Weg für mich nichts Schöneres gibt.
Ich verstehe. Ja. Voll schön. Und hattest du irgendwann auch, also so, weil es ist ja dann noch ein langer Weg bis zur Priesterweihe, wenn man dann mal so, also bis du dann wirklich sagst, okay, jetzt nehme ich diesen Schritt und der ist für immer und für ewig. Gab es irgendwo auch einen Moment, wo du Angst hattest davor oder?
Angst würde ich jetzt nicht sagen, nein. Angst hatte ich eigentlich nie wirklich.
Schön.
Aber zum Beispiel, ich habe mich im Seminar öfters verliebt. Und dann ist schon die Frage, okay, im Seminar, ich nenne das ein bisschen so wie eine Vorbereitungs-Verlobungszeit, was machst du daraus? Also willst du Priester werden oder nicht? Und das war dann immer eigentlich sehr wertvoll, weil dann habe ich wieder frei überlegt, ja, okay, willst du das wirklich? Es ist ja ganz normal, dass man sich, also ich habe mir immer gedacht, ja, Gott sei Dank verliebe ich mich. Gott sei Dank kann ich mich verlieben. Das zeigt, dass ich ein gesunder Mann bin, dass meine Sexualität und meine Männlichkeit funktionieren und so weiter. Sich vielleicht auch manchmal also schnell an irgendwas anhängen oder so. Ja. Aber trotzdem, und die Frage ist halt dann, ja, was mache ich draus? Also ich bin ja nicht Sklave meiner Gefühle oder Emotionen, sondern ich kann ja, okay, jetzt habe ich mich verliebt, gut. Also was, will ich das oder will ich das nicht? Das ist immer so, stopp, okay. Das ist jetzt so, aber was mache ich draus und so? Will ich diesen Weg gehen oder nicht? Und das war eigentlich echt eine wertvolle Schule, auch immer wieder zu sagen, also ich bin frei, aber ich will Priester werden, ich will ehelos leben.
Cool. Ja. In einem Satz, oder wenn es geht, in einem Satz, aber was ist eigentlich Berufung, würdest du sagen?
Also, ich würde Berufung jetzt im engeren Sinn sagen, also eine spezielle Berufung ist wirklich etwas, wo Gott in dein Leben eintritt und ganz konkret dich zu einer Aufgabe, zu einem Lebensform, zu einem Lebensstil ruft, zu einer Mission. Und es ist eben nicht irgendwie nur meine Idee oder meine Sehnsucht, das genügt nicht. Es sagt, ich wäre gerne Priester, das genügt nicht für eine Berufung. Es muss schon irgendwie auch tief dann irgendwie erkenntlich sein, ja, das ist nicht nur meine Idee, sondern Gott will das auch. Also es ist wirklich, das kann, also es ist wirklich ein Anruf, der von Gott, eine Initiative, die von Gott auch ausgeht, die zwar ich vielleicht manchmal erst entdecke, vielleicht durch, ich wäre gerne Priester, okay, will Gott das auch? Aber es kann sein, dass Gott das nicht will und dass man merkt, okay, ich wäre gerne, aber Gott ruft mich nicht dazu. Also in einem Satz ist schwierig, ja. Aber es ist auf jeden Fall vielleicht wieder das, diese Verbindung von innerer Neigung, natürlich auch allgemeine Eignung dafür, aber auch wirklich der Initiative Gottes,
ja,
die damit einherspielt. Und dieses Zusammenspiel, ja, ist eine Berufung. Und ganz persönlich für dich.
Schön. Ich habe gesagt, die Stunde geht schnell vorbei. Wir sind schon bei der Schlussfrage.
Okay.
Und ich stelle eigentlich, ja, alle Gäste, immer, also ich stelle allen Gästen immer dieselbe Frage, weil der Podcast heißt ja Unverschämt katholisch. Und ich frage immer, warum bist du unverschämt katholisch?
Ich antworte vielleicht mit einem kurzen Beispiel.
Ja.
Ich gehe oft auf die Straße,
ja,
und rede Menschen über den Glauben an oder bete für sie, also Straßenevangelisation.
Ja, ja.
Und manchmal sage ich ihnen, hey Leute, eigentlich ist es für mich komisch, dass ich das mache, aber ich bin so dankbar für das, was ich in meinem Leben erlebt habe, dass ich auch so komische Dinge mache, dass ich hier euch auf der Straße aufhalte und sage, hey du, kennst du Jesus? Willst du darüber reden? Wenn du Lust hast, können wir gerne für dich beten. Also ich denke, es ist voll wichtig, dass wir als Katholiken einfach ehrlich auch unseren Glauben bezeugen. Aber ich glaube, das geht nur, wenn ich eine starke Beziehung mit Gott habe. Weil sonst habe ich diese innere Kraft nicht. Sonst bin ich immer abhängig von den Erwartungen, von den Blicken der anderen Menschen und so.
Ja.
Und eben, ich finde es voll wichtig, dass wir, ich würde sagen, besonders die jungen Männer, einfach voll cool und katholisch sein dürfen.
Ja.
Nicht, wir müssen nicht brav sein oder so. Das Leben mit dem Gott ist, er fordert uns voll heraus. Wir brauchen auch manchmal diese Risikobereitschaft. Und es ist ein volles, geniales Abenteuer. Und also da braucht es nicht irgendwie Hauptsache brav und Hauptsache nicht auffallen. Überhaupt nicht.
Yeah.
Voll zu kämpfen, voll mit deinem ganzen, auch mit deiner ganzen Männlichkeit, auch ihr mit eurer, also
yeah,
mit eurer Weiblichkeit und so. Also voll mit allem, was ihr seid, auch euren Glauben zu leben. Also ich denke, das ist, die Welt dürstet nach solchen Zeugen und wir dürfen es, zumindest ist das meine Erfahrung und ich glaube, ich hoffe auch von anderen, dass das Leben mit Gott das genialste Abenteuer ist, was es gibt.
Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Danke, Corbinian, es hat richtig Spaß gemacht mit dir. Danke.
Danke, ja, war eine große Freude.